Herzlich willkommen zu Erwachsen, der Podcast, Folge 17. Na, da seid ihr ja wieder alle. Und ich bin auch da. Super. Und soll ich euch mal was sagen? Ich bin gefühlt der einzige Mensch, der nicht im Urlaub ist. Darum bin ich auch heute hier wieder allein. Denn Ute ist noch im Urlaub und alle anderen sind mit Urlauben beschäftigt, die ich angefragt habe. Nun, wir kriegen das schon hin, wir alle miteinander. Und ich fange mal gleich mit einem super Ding an, nämlich scheinbar haben wir einen Trend gesetzt. Auf X hat nämlich eine meiner Lieblingsbloggerinnen, wenn man das so sagen darf, Frau Kathi, nicht Frau Stern, Frau Kathi, einen Post gestartet mit der Frage, was ist für dich das Beste am Erwachsensein? Und das ist natürlich eine interessante Geschichte, weil darum geht es ja hier in diesem Podcast, ums Erwachsensein. Und offenbar, wenn ich das mal zusammenfassen darf, in so einem kleinen Ranking, konzentriert sich der Vorteil des Erwachsenseins auf ein paar Dinge, so ein halbes Dutzend. Ganz vorne Kaffee. Offenbar macht Erwachsensein müde und deswegen geht es um Kaffee. Ich darf Kaffee trinken. Und dann folgt gleich Eis. Ich kann einfach zwei Eis essen auf einmal oder sogar schon zum Frühstück Eis essen und das finden die Leute cool. Naja, dann kommt keine Schule mehr zu haben. Ich weiß nicht, ob man das durchhält. Auch während des Erwachsenenlebens lernt man ja weiter. Dann kommt Selbstbestimmung in jeder Form. Da ist natürlich Eis und Schlafen, wann ich will, mit einbeschlossen. Aber Schlafen, wann ich will, hat auch einen wichtigen Stellenwert offenbar für uns Erwachsene. Und was mir ganz besonders gefällt, ist die Meinung, am Erwachsensein ist besonders cool, ein Kind mit Visakarte zu sein. Das ist lustig, oder? Also, wir haben jetzt eine kleine Übersicht über die Vorteile des Erwachsenseins und können, da wir auch nichts nachzuholen haben aus der letzten Sendung, warum rede ich eigentlich immer im Plurales Majestätes? Und dann kann ich also, ich bin ja hier allein, zu unserer ersten Rubrik übergehen, nämlich die Rubrik, was ist gerade los in meinem Leben? Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir schwirren gar so viele Nachrichten in den Kopf. Von überall her gibt es Dinge, die plötzlich, wie soll ich sagen, sensationell, keine Ahnung. Also ich verfolge etwas kurzatmig die Debatte um die neue Kandidatin der Demokraten in den USA. Und was Mr. Trump dann so abzieht in dem Zusammenhang. Zuletzt hat er den Christen versprochen, sie müssten nur noch einmal wählen gehen und dann nie wieder. Wow, das klingt gefährlich. Ich mag mir das nicht vorstellen, was das bedeuten soll. Und in dem Zusammenhang beobachte ich auch mit großem Interesse und etwas Abscheu die Trumpisierung der CDU in Deutschland. Inzwischen genügt es ja einfach, irgendwas rauszuhauen in den Medien. Es korrigiert einen ja eh keiner. Unsere Journalisten sind offenbar auch alle im Urlaub. Jeder kann sagen, was er will. Es wird nicht mehr recherchiert, es wird nicht mehr ein Faktencheck gemacht. Und so kommt es, dass die CDU in meinen Augen gerade nicht so vertrauenswürdig ist. Ich sag mal ganz vorsichtig, wir sind ja kein politischer Podcast deswegen, aber das, was so passiert gerade, der erste Vorschlag, Herr Merz sagt, wenn wir an die Macht kommen, werden wir als erstes die Cannabis-Legalisierung wieder aufheben. Wirklich, CDU? Haben wir nichts Besseres zu tun? Ist nichts in Angriff zu nehmen, so sagen wir mal in der Wirtschaft, bei den Krankenhäusern, an den Schulen, an den Autobahnen, bei der Bahn. Ich finde, da sind genug Aufgaben zu lösen, an denen sich eine Regierung abarbeiten könnte. Aber ihr wollt zuerst mal die Cannabis-Legalisierung, warum fange ich immer mit das an, die Cannabis-Legalisierung wieder abschaffen. Tja, das ist nicht so überzeugend im Moment. Und was auch noch so gerade so losgeht, ist, ich weiß nicht, wie viel ihr davon mitbekommen habt, die RKI-Files sind veröffentlicht. Jene dunklen Files, also Akten, in denen die Wahrheit steht, die uns vorenthalten wurde. Und jetzt kommt alles raus. Und unsere Kollegen Querdenker und diese ganze Fraktion, die sich während der Corona-Pandemie in einer Diktatur wähnte, alle sind ganz still. Niemand schreibt, ha, da steht es, ihr wolltet uns alle umbringen oder irgend sowas, was sie ja behauptet haben. Nix, es ist Ruhe. Sogar im Sommerloch ist Ruhe. Also das ist gerade so, da ist gerade so alles Mögliche los in meinem Leben. Ihr merkt, das ist alles im Außen. In meinem Inneren ist deswegen nicht leer. Ich bin sehr beschäftigt, arbeite viel. Aber im Außen passiert eben rasend viel. Und wir haben ja gerade, jetzt wo ich das aufnehme, die Eröffnung der Olympischen Spiele in Paris gesehen. Und auch hier kommen die Hater wieder aus den Löchern gekrochen und gießen ihre Gülle über diese Aufführung, über diese wirklich beeindruckende Aufführung auf der Seine aus. Nun, das war zu erwarten. Genau, also das ist das, was hier gerade in meinem Kopf herumschwirrt. Und da ich ja heute diese Sendung hier alleine mache, wird es also vor allen Dingen auch um Themen gehen, die mich beschäftigen. Ich mache mal einen kleinen Ausblick. Wir gucken mal ein bisschen in die Natur und schauen mal, was gerade so läuft mit der Natur, mit dem Klima, mit der Entwicklung. Und wir ziehen dann einen Schluss dazu. Ich rede schon wieder mit einer Mehrzahl. Ich ziehe dann einen Schluss dazu zur von mir sehr gern beobachteten und unterstützten Energiewende. Und dann gibt es noch Tierisches. Und ich verspreche euch, am Ende dieser Sendung gibt es auch noch ein Katzenvideo. Also, jetzt könnt ihr euch entscheiden, dran zu bleiben oder nicht. Ich habe euch gesagt, worum es geht, und wir legen mal los mit unserem Klima und was da so los ist. Denn es gibt also echt verblüffende Effekte, das sich wandelnde Klima auslöst. Zum Beispiel, dass die Tage länger werden. Und das liegt daran, dass an den Polen viel Eis schmilzt. Und je nachdem, wie weit sich die Erde jetzt aufwärmt, könnte dieser Effekt sogar den Gezeiteneffekt des Mondes übertreffen. Und wie funktioniert das? Das ist das Ergebnis einer Kettenreaktion. Also an den Polen schmilzt das Eis. Und wir haben mehr Wasser in den Weltmeeren. Und das verändert dann die Masseverteilung auf der Erde. Und verlangsamt die Erdrotation. Man kann sich das vorstellen. Jeder, der mal in die Badewanne gestiegen ist, weiß, wie man, wenn man seinen Körper in das Wasser legt, wie das Wasser schwappt und wieder zurückkommt. Und da ist ein gewisser Verzögerungseffekt drin. Also das ist sozusagen so eine Art Trägheit des Wassers. Und im Moment ist viel Wasser an den Polen gebunden, in den Eisschilden. Da ist keine Trägheit drin, das bewegt sich einfach mit der Erde mit, das Eis. Das liegt da drauf und bewegt sich mit. Aber wenn es mehr Wasser wird, dann passiert bei der Erdrotation natürlich so eine Art Trägheitseffekt. Das Wasser bewegt sich ein bisschen langsamer, als die Erde sich dreht, und zieht dann erst nach, und das verlangsamt natürlich die Erdumdrehung. Ja? Und zwar um 1,33 Millisekunden auf ein ganzes Jahrhundert gesehen. Das ist natürlich verdammt wenig, ein ganz, ganz kleiner Effekt, aber er lässt sich nachweisen, und das in einem Ausmaß, dass moderne Satelliten das registrieren können. Genau, und wir haben das seit 1900 beobachtet und prognostizieren, dass wir, heißt jetzt hier die Forscher unserer Menschheit, bis ins Jahr 2100. Und da wird sich das zwischen 0,31 Millisekunden pro Jahrhundert und einer Millisekunde pro Jahrhundert schon ergeben. Und das wird dann eben weiter zunehmen auf diese schon gesagten 1,33 Millisekunden pro Jahrhundert. Also die Erde dreht sich langsamer, weil die Polkappen abschmelzen. Ja, und auch diese Polkappen scheinen noch in einem anderen Zusammenhang interessant zu sein, nämlich Offenbar kann es sein, dass der Anstieg des Meeresspiegels im Moment noch unterschätzt wird. Das hängt damit zusammen, dass es offenbar ein weiteres Kippelement für das Klima gibt. Und das hat mit dem Eis zu tun. Und das könnte bedeuten, dass die Vorhersagen über den Anstieg des Meeresspiegels deutlich unterschätzt werden. Das könnte es bedeuten. Und woran liegt das? Das liegt daran, dass unter dem arktischen Eisschild offenbar ein weiterer Kipppunkt liegt, den wir bisher noch gar nicht genauer betrachtet haben. Und zwar geht es um das Abschmelzen dieses Eisschildes. Offenbar ist das so, dass wärmeres Ozeanwasser, und das muss ja wärmer sein als das Eis, sonst wäre es nicht flüssig, unter das Eisschild dringen kann. Und nun ergibt sich daraus vielleicht eine Rückkopplung zwischen dem Wasser und dem Eis. Denn diese Hohlräume, die durch das flüssige Wasser unter dem Eis entstehen, begünstigen die Schmelze natürlich. Das kann man sich vorstellen. Also der Eisschild schmilzt eben nicht nur von oben, zumal weniger Schnee oben drauf fällt, sondern eben dann auch von unten an der Grundzone. Und das führt dazu, dass noch mehr Eis schmilzt. Und dieser Kipppunkt wird erreicht, wenn ein kleiner Anstieg der Wassertemperatur einen sehr großen Einfluss auf die Schmelzmenge hat. Tja, was lernen wir jetzt daraus? Das könnte erklären, warum die Eisschilde in der Antarktis und in Grönland schneller zu schmelzen scheinen als erwartet. Und diese neuen Modelle könnten natürlich zu einer etwas zuverlässigeren Schätzung führen. Und offenbar ist damit ein weiterer Kipppunkt erkannt. Was ist das eigentlich, so ein Kipppunkt? So ein Kipppunkt ist eine kritische Grenze, jenseits derer sich ein System, ich zitiere das mal hier vom Weltklimarat IPCC, also ein Kipppunkt ist eine kritische Grenze, jenseits derer ein System sich umorganisiert, oft abrupt und oder unumkehrbar. Und sobald eines dieser Elemente sich verändert, beeinflusst es ja auch weitere andere Kippelemente und das könnte zu einer Kettenreaktion führen. Und bevor wir jetzt hier über Angstmache reden oder Schwarzmalerei, die Wissenschaft beobachtet das und sie sagt Entwicklung voraus, sie bewertet es aber nicht. Und das halte ich für einen wichtigen Unterschied. Es geht hier um Fakten und nicht um Meinungen. Und natürlich kann man sich daraus eine Meinung bilden. Zum Beispiel, meine Meinung, die ich daraus mir gebildet habe, ist, wir müssen was unternehmen. Wenn das so weitergeht, steigt uns das Wasser bis zum Hals oder es fällt uns auf den Kopf. Ich denke ja, wir haben auch kleine Vorgeschmäcke schon erlebt. Wenn man sich die Niederschläge anschaut, die Überschwemmungen, die Naturereignisse, die wir in diesem im letzten Jahr eigentlich bis 2018 schon erlebt haben, dann ist das ist aber meine Meinung, ne? Ist das ein deutlicher Ausdruck, dass sich was verändert am Klima und dadurch auch am Wetter. Ja, das ist ja nicht das Gleiche, wollen wir nicht in einen Topf werfen. Und da sind wir schon bei der nächsten Rubrik, nämlich bei meinem Thema Nummer 1 für diesen Tag. Etwas zu tun ist so eine Sache. Ne? Also bei vielen Menschen, und ich kenne das auch von mir, hinterlässt eine Situation, in der irgendwie Aktion notwendig scheint. Die Frage, was kann ich denn tun? Oder aber muss ich wirklich was tun? Kann ich nicht einfach so weitermachen wie bisher? Könnte man so sehen. Natürlich kann Heinz Ludwig mit seinem Diesel mit 2,2 Liter auf 100 Kilometern sagen, warum soll ich denn was tun? Und mein Auto ist doch sauber. Und tatsächlich gibt es sehr saubere Diesel, die also von Schadstoffen gereinigt werden, wahrscheinlich auch Benziner. Aber eins kann Heinz Ludwig mit seinem Diesel eben nicht vermeiden, nämlich CO2-Ausstoß. Es gibt keinen Motor, kein Auto, was einen CO2-Abscheider hat. Es gibt es bei großen Industrieschornsteinen sehr aufwendig konstruiert. Aber Heinz Ludwig, nein, dein Diesel hat keinen CO2-Abscheider. Und deswegen ist es keine gute Idee, damit einfach weiterzufahren. Das ist, jedenfalls ist das meine Meinung. Ja, so. Und die Frage ist ja, wozu zwingt uns denn dieser Zustand? Was können wir denn machen? Was kann ich denn machen? Oder was kannst du denn machen? Was könnt ihr denn machen? Und ich bin dann eher so, erlebe sehr gerne Selbstwirksamkeit. Das heißt, ich muss nicht auf irgendjemanden warten, bin von irgendjemandem abhängig, dass der etwas für mich tut, sondern ich tue selber gern. Und diese Selbstwirksamkeit, die ich dann erlebe, das ist jetzt tatsächlich auch eine Geschichte, die wir in Beobachtungen erleben können. Selbstwirksamkeit ändert Akzeptanz, ändert innere Werte. Ja, also sobald ich irgendetwas unternehmen kann, für mich ist das keine Frage, sondern für mich ist das eine Entscheidung zwischen richtig oder falsch. Das kann jeder von euch da draußen natürlich für sich selbst auch entscheiden. Vielleicht bin ich auch von meiner Konditionierung, von meiner Sozialisation her eben so gepolt, dass ich die Dinge richtig machen möchte. Vielleicht fühle ich mich damit besser, für sicherer vielleicht. Man kann das weiter küchenpsychologisieren bis hin, welche Angst steht denn dahinter, hinter deinem richtig oder falsch. Ist mir in diesem Augenblick eigentlich auch egal, weil dieses richtig erscheint mir auch notwendig, wenn ich das mal so sagen darf. Aber da das ja hier meine Sendung ist, kann ich nicht mal Ute fragen, was sie davon hält und was sie davon denkt. Dazu denkt, euch kann ich fragen. Ihr könnt mir schreiben, info@erwachsen-podcast.de oder überall mit Kommentaren bei eurem bevorzugten Podcast-Anbieter könnt ihr mir das schreiben. Und ich habe mir Gedanken darüber gemacht, kann ich denn ändern? Was ist denn das, was ich, weil wir haben ja bei der Energiewende, geht es nicht darum, Energiewende um Energie zu wenden, darum geht es einfach nicht, sondern es geht darum, dass uns der Himmel nicht auf den Kopf fällt, darum geht es, oder vor allen Dingen unseren Kindern. Und Heinz Ludwig hat bestimmt auch Kinder, neben seinem tollen Diesel, und da ist eben die Frage, was hinterlässt er, was hinterlasse ich den Kindern, und das treibt mich schon um. Also das ist, natürlich ist das abseits von unserem Alltag, meinem auch. Ich habe einen ganz normalen Alltag, ich gehe arbeiten, ich helfe jeden Tag Menschen, wieder in ein gutes Leben zurückzukehren. Also eigentlich könnte ich mir sagen, Christoph, du tust Gutes, das reicht doch. Aber dieses richtig oder falsch Ding ist eben in mir. Und was müssen wir denn, dann mache ich mir eine Struktur, so bin ich. Ne? Ich mache mir eine Struktur. Was ist denn also zu tun mit der Energiewende, damit uns eben der Himmel nicht auf den Kopf fällt? Und ich sehe drei Bereiche. Ich sehe den privaten Konsum, ich sehe Unternehmen, so Dienstleistungen und so weiter. Und ich sehe Industrie. So, das sind die großen Erzeuger von CO2 vor allen Dingen, also dem Gas, was unsere Atmosphäre aufheizt. Und das ist auch keine Meinung, sondern das ist tatsächlich Fakt, das kann man messen, wenn man natürlich den Grenzen der Physik glaubt, wenn man den Regeln der Physik glaubt oder der Wissenschaft überhaupt. Und auch hier, Heinz Ludwig, ist es so, du setzt dich jeden Tag in deinen Diesel und fährst damit zur Arbeit und am Wochenende zur Oma oder was auch immer hin. Und was glaubst du, wer diesen Diesel konstruiert hat, wer die Grundlagen für dieses Auto geschaffen hat, wer die Erkenntnisse gewonnen hat, wie man was baut und was funktioniert und was nicht? Das waren auch Wissenschaftler. Das waren Wissenschaftler, die die Grundlagenforschung gemacht haben, aus der die Ingenieure dann sozusagen ein Produkt herstellen. Und es ist schon ziemlich schizophren, nee, schizophren ist der falsche Ausdruck, es ist schon ziemlich seltsam, einerseits den Ingenieuren und den dahinterstehenden Wissenschaftlern zu glauben und sich ins Auto zu setzen, weil der ist ja sicher und so sauber. Und andererseits, wenn es unser Klima geht und um unser Wetter geht, um die Vorgänge in der Atmosphäre, dann ist die Wissenschaft plötzlich eine Meinung. Das finde ich schon ziemlich lustig. Ja. Also wir haben die drei Bereiche, glaube ich, privater Konsum, und da bin ich schon dabei, was ich tun kann, privater Konsum. Ja. Und hier geht es auch gar nicht um Verzichten, hier geht es einfach nur um Verändern. Also was kann ich denn tun als Privatmensch? Ich habe damit angefangen, indem ich also sozusagen das Auto gewechselt habe und jetzt elektrisch fahre. Bei aller Diskussion um elektrische Autos, nein, es erzeugt keinen Kohlendioxid im Betrieb. In der Herstellung ganz sicher schon, aber auch das wird sich ändern. Aber im Betrieb erst einmal nicht. Und das, denke ich, ist schon mal ein Fortschritt. Aber das ist mein kleines Ding. Was kann man noch tun als Verbraucher? Wenn es möglich ist, kann man natürlich Strom erzeugen über eine Photovoltaikanlage. Und auch hier denke ich nicht über die Kosten nach, ob ich damit also sozusagen eine Rückzahlung bekomme, sondern hier denke ich nur, jedes der Kilowatt, was ich da reinbringe ins Netz, muss nicht über Kohle erzeugt werden. Jedes Kilowatt, was ich reinbringe, muss vielleicht auch nicht über Gas erzeugt werden. Auch diese beiden fossilen Energieträger erzeugen am Ende Kohlendioxid. Das heißt, wenn es gut läuft, baue ich mir mein Balkonkraftwerk und ein Teil davon geht dann so vielleicht in mein E-Auto. Das wird nicht ganz reichen dafür. Ich komme nachher nochmal zu den Speichern. Also wenn es gut läuft, dann sind wir ziemlich mit Energie, mit sauberer Energie unterwegs, wenn es gut läuft. Ne? Aber ich muss dafür jetzt nicht, ich will damit gar kein Geld verdienen. Wenn es meine Energiekosten etwas senkt, das ist nice to have, nett. Aber das muss es nicht. Mir geht es nur darum, dass ich Strom einspeise, um dann eben Kohle oder Gas zu ersetzen. Ein kleiner Beitrag, aber wenn wir es alle machen, wenn wir das alle tun, wenn jeder, der kann, das kann nicht jeder, ich weiß das, ich bin auch Mieter, aber ich glaube hier eine besondere Situation. Wenn jeder das tut, was er kann, dann wäre das ein wirklich bedeutender Beitrag dazu, dass wir weniger CO2 produzieren. Und nur darum geht es im Moment. Nur darum. Und wir kommen ja auch voran, das will ich mal dazu sagen. Diese Selbstwirksamkeit, die sehen wir ja nicht nur in im privaten Verbrauch, sondern wir sehen es eben auch in der Industrie zum Beispiel. Ja? Und wie jedes Mal will ich auch hier mal ein paar Nachrichten dazu bringen. Das geht damit los, dass also die Batterieentwicklung für E-Autos wirklich in großen Schritten vorwärts geht. Hier sieht man, wenn man damit Geld verdienen kann, dann geht die Wirtschaft diesen Weg. Ja, und offensichtlich sind die Autobauer der Meinung, mit E-Autos lässt sich Geld verdienen. Und deswegen gibt es immer auch Entwicklungen bei den Batterien und jetzt zum Beispiel eben bei einer neuen Art von Batterie, bei der sogenannten Feststoffzellenbatterie für E-Autos. Was ist so toll an denen? Das erste ist, sie bringen mehr Reichweite. Und das zweite ist, sie lassen sich schneller aufladen als die bisherigen Batterien, die in Verwendung sind. Und VW lässt sich das viel Geld kosten. VW übernimmt nämlich einen bisherigen Partner bei der Einführung der Feststoffzelle, weil diese Akkutechnik eben als der nächste heiße Scheiß gilt, als die nächste Generation von E-Auto-Batterien. Und da wollen natürlich die Autobauer vorneweg sein, die wollen da dran sein. Ne? Also und das bedeutet, VW übernimmt den Hersteller, den Entwickler, und Vorsicht, den Entwickler, PowerCo, so heißt das, PowerCo, steigt damit ein und hat sich sozusagen jetzt so vereinbart, dass die Produktion komplett bei VW selbst läuft und nicht bei der Firma QuantumScape, so heißt die Firma nämlich, sodass also hier zusammen mit anderen Herstellern neue Batterien gebaut werden. Pilotanlagen sind schon unterwegs und auch andere Autobauer planen oder sind schon eingestiegen bei Partnern BMW, zum Beispiel mit Solid Power, und Nissan ist dabei, eine Pilotanlage für in diesem Jahr noch zu bauen. Toyota ist dabei, will bis 2027 diese Batterien in Serie bringen. Und in China gibt es bereits die ersten Autos auf der Straße mit solchen Akkus. Ja, Da in China gibt es einen Elektroautoanbieter, NIO heißt dieser Anbieter, in Deutschland noch nicht so bekannt, aber das ist trotzdem für China ein bedeutender Anbieter. Und der Chef von NIO, William Li, hat sich filmen lassen bei einer langen Fahrt, und zwar 1000 Kilometer ohne Zwischenladen. Das Fahrzeug heißt NIO ET7. Ich habe den auch schon mal gesehen. Er sieht verdammt aus wie ein Porsche, aber okay. Der hat einen 150 kW Halbfeststoff-Akku an Bord und fährt mal eben 1000 Kilometer am Stück. Also das ist, es geht voran, es wird so weitergehen. Bill Clinton sagte mal, it's the economy stupid, also es ist die Wirtschaft, die entscheidet, und hier kann man sehen, dass die Wirtschaft entscheidet. Es geht voran, man kann damit Geld verdienen, es wird auch subventioniert natürlich. Wir haben ja in den Vereinigten Staaten diese große Förderung für Umwelt, die unter Präsident Biden aufgelegt wurde. Und es gibt auch in der Europäischen Union so etwas. Und das nächste ist eben, und ja, auch hier sieht man, wie es dann doch vorangeht, wie man eigentlich nicht den Kopf hängen lassen muss oder irgendwas. Wir arbeiten dran. E.ON und MAN, also ein Energiedienstleister, E.ON und MAN ist ein LKW-Hersteller, bauen ein europaweites Ladenetz für E-LKWs auf, für schwere Nutzfahrzeuge. Und die wollen im ersten Schritt 400 Ladepunkte an 170 Standorten aufbauen, davon in Deutschland 125 Standorte. Und schon bis Ende des kommenden Jahres soll das schon an 80 Standorten möglich sein. Das sind 400 Kilowatt Ladepunkte. Und damit kann man einen durchschnittlichen Elektro-LKW, klingt jetzt noch ein bisschen komisch, der durchschnittliche Elektro-LKW, das sind natürlich noch Exoten, aber trotzdem. Also man kann damit mit einem durchschnittlichen Elektro-LKW in rund 45 Minuten Strom für eine Reichweite von bis zu 300 Kilometern nachladen. Ja? Und danach, später ist vorgesehen, und da komme ich gleich nochmal zurück, die Standorte umzurüsten auf ein Megawatt-Ladesystem. Klingt natürlich anders als 400 Kilowatt, 1 Megawatt, 1000 Kilowatt, dann geht das natürlich noch ein bisschen fixer. Ja? So, und damit kann man in Deutschland ein flächendeckendes öffentliches Ladenetz für schwere Nutzfahrzeuge aufbauen. Und da sagt der E.ON-Chef Birnbaum selbst, wir investieren hier, um die Weichen für eine nachhaltige Logistik und grüne Lieferketten zu stellen. Und die Unternehmen fordern natürlich Unterstützung durch die Politik, ja, natürlich, die wollen das nicht alles selbst bezahlen, aber sie sind dran, wie man sehen kann, denn die Europäische Union, das Parlament hatte strengere Klimaziele beschlossen, und das bedeutet, dass schwere Nutzfahrzeuge sollen bis 2040 90% weniger Kohlendioxid ausstoßen. Bis 2035 schon um 65%. Es wird daran gearbeitet. Das ist tatsächlich, es geht voran, und das sind ja nicht alles Idioten. Ne? Es sind ja nicht alles Leute, die das aus Spaß machen, Heinz Ludwig, sondern die wenden sich ganz bewusst vom Diesel ab und dem Elektroantrieb zu, weil offensichtlich, ich habe darüber schon mal gesprochen, der Nutzfaktor deines Diesels liegt bei um die 35% der Energie, die im Kraftstoff steckt. Der Rest geht als Wärme in die Umgebung, auch nicht so gut. Beim Elektromotor sind das 75%, 70 bis 75% der Energie, zugeführten Energie, kommt beim Fahren an. Das rechnet sich irgendwann natürlich auch für die Unternehmen. Ne? Da kommt einfach mehr raus. Und in dem Zusammenhang gibt es also eine Weltpremiere zu verkünden. Okay. Und zwar die erste Ladesäule für einen Elektro-LKW mit einem Megawatt. Ja? Wir reden jetzt hier über einen Megawatt, 1000 Kilowatt, ist erreicht worden. Und die Firma heißt Nefton, Nutzfahrzeugelektrifizierung zur Transportsektor. Oh, boah, das ist ein Wort. Egal, völlig egal. Es gibt also schon die erste die erste 1 Megawatt Ladesäule in Deutschland. Und das ist genau das, wovon ich gerade gesprochen habe. Es ist nicht nur möglich, es wird auch gemacht. Mit beteiligt sind daran die TU München, die Technische Universität München, dann natürlich wieder MAN, darüber haben wir gerade schon geredet. Die sind daran beteiligt, an diesem Projekt, und es gibt sie. Und in dem Zusammenhang kann man ja auch mal sagen, es gibt auch die Fahrzeuge schon. Ja? Es gibt zum Beispiel den Semi, das ist ein komplett elektrischer Truck. Und der ist in 20 Sekunden bei 60 Meilen, also die Beschleunigung ist da drin. Der hat eine Reichweite von im Moment von 500 Meilen. Das ist für den innereuropäischen Verkehr komplett in Ordnung. Ja. Es ist ein Truck, der noch im Experimentalstadium ist, aber ich weiß auch, dass Mercedes Trucks inzwischen an elektrischen Fahrzeugen arbeitet, und da ist jetzt viel zu erwarten in den nächsten Zeiten. Da kann man tatsächlich gespannt sein darauf. Ne? Und es gibt auch andere Beispiele. Für das Interesse der Industrie an diesen Verfahren, an diesen Entwicklungen, und zwar deutliches Interesse. Und dieses Mal betrifft es die Firma AEG, die sich nämlich 8 Milliarden Euro oder Dollar, ich habe es nicht genau im Kopf, mal gucken, irgendwann nochmal nachgucken, dafür ausgibt und einen Wärmepumpenhersteller übernimmt. Ja, die böse Wärmepumpe, die ja immer nicht funktioniert. Warum übernehmen die einen Wärmepumpehersteller? Weil AEG bisher in diesem Geschäft überhaupt nicht vertreten ist. Und tatsächlich sehen die aber die Zukunft darin. Und das ist auch ein krasses Zukunftsgeschäft. Auch das ist so ähnlich wie beim E-Auto. Das wird die Technologie der Zukunft sein, Häuser zu heizen oder zu kühlen. Und hier, Heinz Ludwig, ist es ganz einfach. Du hast einen Kühlschrank in deiner Wohnung, der kühlt dein Bier. Ja, und so funktioniert eine Wärmepumpe, nur umgekehrt. Und das Schöne ist an Wärmepumpen, man kann im Sommer kaltes Wasser gekühlt durch die Wärmepumpe in die Heizung pumpen und damit das Haus kühlen. Eigentlich total naheliegend, dass man sowas benutzt. Und es wird auch daran geforscht, diese Wärmepumpen vom Aufbau her umweltfreundlich zu machen, dass diese Stoffe, ich sag's mal jetzt, das ist, glaube ich, sind Flüssigkeiten, die eben diese Wärme oder Kälte erzeugen, dass das auch umweltfreundlicher wird. Es ist nichts vollkommen. Ja, aber trotzdem kann man sagen, auch hier ist Entwicklung zu spüren, und ich befinde das großartig. Es gibt chinesische Autos, die haben eine Wärmepumpe als Klimaanlage an Bord, weil so funktionieren Klimaanlagen eigentlich auch. Ja, so. Ja, wenn wir schon bei Wärmepumpen sind, die Stiftung Warentest war so freundlich, hat sich mal ein paar Modelle angeguckt. 5 Modelle, die auch im Hinblick auf, wie sie in älteren Bestandsgebäuden funktionieren. Und getestet wurde eben nach Kriterien, wie effizient die Geräte bei verschiedenen Temperaturen laufen, wie leicht sie sich bedienen lassen und wie laut sie sind. Das ist ja auch immer so ein Kritikpunkt. Das Ding ist laut. Aha, okay. Ja, und was soll man sagen? Die meisten Anlagen sind, nee, 2 sind mit gut bewertet worden, 3 sind mit befriedigend bewertet worden. Und ich stelle natürlich alle Berichte, von denen ich hier erzähle, in die Shownotes. Da könnt ihr das selber nochmal nachgucken. Falls ihr aber also gerade vor der Frage steht, was ist jetzt hier mit Wärmepumpe, wollen wir uns eine kaufen oder nicht, dann könnt ihr gerne in die Shownotes gucken. Da werden halt eben 5 exemplarisch getestet und bewertet. Genau. Das Schöne ist eben, das wollte ich gerade nochmal sagen, weil geht auch so ein bisschen unter, und wir merken ja gerade, wie heiß es an manchen Tagen draußen ist. Die Wärmepumpen haben eben den praktischen Nutzen, sie können auch kühlen. Ja. Und das schaffen diese Geräte laut dieser Untersuchung durch die Stiftung Warentest sogar recht stromsparend. Am besten sogar mit einer Flächenheizung, zum Beispiel wie eine Fußbodenheizung. Ja. Im Moment sind Wärmepumpen noch unverständlich teuer. Das ist tatsächlich so, so ähnlich wie beim Elektroauto. Unverständlich teuer. Ohne Einbau zwischen 10.000 und 22.000 Euro. Das ist natürlich viel Geld. Allerdings könnt ihr natürlich, da ihr die Wärmepumpe ja nicht selbst kauft, sondern über einen Lieferanten, also zum Beispiel der Installationsbetrieb, der euch diese Wärmepumpe einbaut, über den einkaufen, weil der oft Rabatte erhält, sodass man doch ein paar tausend Euro sparen kann. Aber das sind hier als beispielsweise sozusagen, als Beispiele zwei Dinge, zwei Techniken, die sich rasant schnell entwickeln. Elektroauto, also Elektromobilität und Wärmepumpen. Und hier, anders als beim Elektroauto, bei der Wärmepumpeninstallation gibt es staatliche Förderung von bis zu 30% der Kosten. Ja. Und wer eine funktionstüchtige Öl, Kohle, Gas oder sowas, Nachtspeicherheizung austauscht, bis Ende 2028 gegen eine umweltfreundliche Anlage wie die Wärmepumpe, bekommt nochmal 20% extra Förderung, den sogenannten Klimageschwindigkeitsbonus. Und dann gibt es nochmal 5% plus obendrauf für Pumpen mit natürlichem Kältemittel. Das ist doch eine ganze Menge, ne? Eine ganze Menge Förderung. Wir zählen mal zusammen, 30, 20 sind 50, 55. Und dann gibt es nochmal, je nach Einkommen der Familie, eine weitere Prozente. Also hier kann eine ganze Menge Geld über Förderung wieder zurückgeholt werden. Und jetzt muss ich mich auch nochmal kurz korrigieren. Ich habe von der Firma AEG gesprochen, eben nein, es ist die Firma Bosch, die kauft das Wärmepumpengeschäft einer US-Firma für 8 Milliarden Dollar. Jetzt haben wir die genaue Zahl, Dollar, 8 Milliarden Dollar. Also die Firma Bosch kauft das Wärmepumpengeschäft einer US-Firma für 8 Milliarden Dollar. Das machen die nicht aus Spaß. Die wollen damit Geld verdienen. Ja? Und ich habe eben über Förderungen gesprochen. Insgesamt werden Kosten von maximal 30.000 Euro gefördert. Und der Höchstzuschuss dieser Förderung liegt eben bei 70%. Das hätten wir eben gerade zusammenrechnen können. Also bei 21.000 Euro. Das heißt, wenn deine Wärmepumpe plus Installation 30.000 Euro kostet, übernimmt die Gemeinschaft, das ist ja Steuergeld, 21.000 Euro. Und du hast nur 9.000 Euro an der Backe. Ich finde, das ist ein faires Angebot. Es ist schade, dass wir solche Förderungen nicht mehr bei Elektroautos haben. Das ist tatsächlich schade. Aber hier muss man nochmal drüber diskutieren, weil die Förderung oft in den Taschen der Autoindustrie verschwindet, die einfach die Preise erhöhen und dann sozusagen die Förderung den Preis auf den normalen Abgabepreis wieder herunterbringt. Das aber dann oft auf Kosten der Allgemeinheit. Das ist schon nicht so einfach, auch für die beteiligten Ministerien vernünftige Förderung auszureichen, die auch bei den Steuerzahlern wieder ankommen, die Steuern aufgebracht haben und nicht nur bei den Lieferanten. Und zuletzt in diesem Block hier, in dem es um Techniken zur Energiewende geht, will ich nochmal was erzählen, was mir begegnet, wenn ich mich zu diesen Themen schlau mache, wenn ich recherchiere und was in den sozialen Medien dazu so hochkommt. Und gerade bei Wärmepumpen ist der Widerstand enorm, 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 enorm in den sozialen Medien. Ich mache mir immer mal Gedanken darum, woran sowas liegen kann. Mein Eindruck ist, es liegt an den Kampagnen der Erdgas- und Erdöl fördernden Industrien. die sich ganz seltsame Sachen einfallen lassen. Zum Beispiel den Schluss, warum in Japan so viele Wärmepumpen laufen, weil es dort Atomstrom gibt. Was ist der Zusammenhang? In Norwegen gibt es keinen Atomstrom, in Italien auch nicht und da laufen auch Wärmepumpen. Wer denkt sich sowas aus und warum? Aber es wird, wenn man sich in den sozialen Medien bewegt und gerade so Posts zu Elektroautos und Wärmepumpen liest, dann stößt man genau auf solche Argumente, ja. Also es gibt aber eben sehr viel Aufwand dazu, dass man Wärmepumpen verteufelt, dass man da Geschichten in Umlauf bringt, die wirklich falsch sind. Ja. Und die auch bei den Leuten verfangen, schwieriges Wort, verfangen. Und was mir daran am meisten wirklich missfällt, ist der Ton, mit dem man miteinander umgeht. Der Ton, mit dem die Leute sich ihre Meinungen vortragen, ja, und die eben, dass man könnte ganz freundlich miteinander diskutieren, das könnte man tun. Aber die Diskussionen sind nicht freundlich. Sie sind eher unfreundlich. Das finde ich schade. Das finde ich sehr schade. Aber das ist natürlich auch so eine Eigenschaft, die so eine Erscheinung, die mit der vermeintlichen Position in sozialen Medien einhergeht, dass man eben nicht verwundbar ist, sondern man kann ja jeden Quatsch rausschießen und gut, man kann sich dann gegenseitig schriftlich anschreien, aber es passiert einem nicht wirklich was. Ne? Diese vermeintliche, wie soll man sagen, man ist vermeintlich geschützt, ne? Man ist die wahre Identität nicht, kommt nicht heraus und deswegen kann ich hier alles Mögliche hinschreiben. Also zusammengefasst, lieber Heinz Ludwig, nein, dein Diesel hat keinen CO2-Abscheider, deswegen nutzt uns das überhaupt nicht, wenn du mit 2,2 Litern auf 100 Kilometer fährst und Feinstaub und sonstiges von dem Diesel über seinen Filter aufgefangen wird. Er produziert trotzdem CO2 im Fahrbetrieb und deswegen hilft uns diese Technik nicht weiter. Und ja, Wärmepumpen funktionieren auch ohne Atomstrom, weil woher soll die Wärmepumpe wissen, dass da Atomstrom in sie reinfließt? Kann sie nicht wissen, fragt sich der Physiker, habe ich gelesen. Gut, das zu diesem Thema. Also ich finde es eine ganz spannende Entwicklung. Ich finde, es erleichtert mich zu sehen, wie viel in Bewegung ist, wie viel geschieht und wie viel Angebote für mich entstehen, dass ich als Privatmensch sagen kann, nee, da entscheide ich mich dann doch dafür, weil ich finde, das ist richtig. Wie ich heize, wie ich Mobilität erlebe und organisiere, das gefällt mir gut. Ich bin da sehr froh drüber. Wir können diskutieren, schreibt mir gerne über info@erwachsen-podcast.de oder in den Kommentaren eures Podcast-Lieferanten zu diesem Thema und dann nehme ich in der nächsten Sendung das Thema nochmal auf und wir unterhalten uns darüber. So, und jetzt nehme ich euch wieder mit in die Welt meiner Interessen, in die Welt für der Dinge, für die ich mich begeistern kann. Zum Beispiel habt ihr euch schon mal gefragt, von wem ihr abstammt, von wem wir alle abstammen, vielleicht von wem alle Lebewesen auf dieser Welt abstammen könnten, also so ganz, 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 ganz weit zurück in der Zeit. Ich finde das interessant und ich finde vor allen Dingen interessant, dass man mit Wissenschaft solche spannenden Sachen ergründen kann, herausfinden kann. Wobei natürlich vieles, das muss man dazu sagen, vieles in grauer Vorzeit liegt. Wir waren nicht dabei. Aber mich fasziniert schon, wie die Entwicklung der Erde auf die Entwicklung der Lebewesen der Erde Einfluss genommen hat. Das finde ich total spannend. Und ich habe einen Artikel gefunden, da geht es um Luca. Luca ist, so nehmen die Biologen an, ein gemeinsamer Vorfahr aller heute lebenden Organismen. Und zu denen gehören wir ja auch. Ne? Das ist insofern etwas, was man genetisch über den genetischen Code tatsächlich zurückverfolgen kann. Luca bedeutet Last Universal Common Ancestor, also der letzte gemeinsame Vorfahr. Und offensichtlich so zu diesem Schluss kommen die Forscher in dieser Studie aus der Fachzeitschrift Nature Ecology and Evolution, ist dieser letzte gemeinsame Vorfahr allen bekannten Lebens so offenbar 4,2 Milliarden Jahre alt. Das ist schon der Hammer, weil die Erde jetzt nicht viel älter ist. Ja? Also das muss man mal so sagen, das Sonnensystem und damit natürlich auch die Erde entstand vor ungefähr 4,6 Milliarden Jahren. Woher wissen wir das? Wir können sozusagen Gesteine, ganz, ganz alte Gesteine prüfen. Wir haben inzwischen auch schon Gestein von Meteoriten untersucht und mit verschiedenen atomaren Verfahren, ja, kann man eben den Alter abschätzen. C14-Methode zum Beispiel, aber eben auch noch andere. Und bisher hatten die Forscher also angenommen, dass Luca höchstens 3,9 Milliarden Jahre alt ist, weil es gab nämlich vor grob 4 Milliarden Jahren gab es das sogenannte späte schwere Bombardement. Also die Erde wurde vor rund 4 Milliarden Jahren von vielen Himmelskörpern getroffen. Das hatte wahrscheinlich damit zu tun, dass Jupiter und Saturn sich durch das Sonnensystem bewegt haben. Darüber kann ich mal in einer späteren Folge sprechen, weil auch das ist ein total interessantes Thema, nämlich die Anordnung der Planeten in unserem Sonnensystem. Die war nicht immer so, wie sie jetzt ist. Und dieser Vorgang löste eben ein Bombardement von Asteroiden und Kometen in das innere Sonnensystem aus. Die Erde war damit nicht allein. Auch das kann man heute auf dem Mars sehen. Das kann man auch sogar auf dem Merkur sehen, dem sonnennächsten Planeten. Da gibt es kaum Atmosphäre. Deshalb hat sich dort auch nichts großartig durch andere Vorgänge verändert. Diese Krater kann man heute noch sehen. Und auf dem Mond natürlich auch. Da sehen wir ja auch diese Krater. Also dieses schwere Bombardement, das wurde immer so angenommen, das hätte das frühe Leben nicht überleben können. Aber scheinbar war es doch anders. Wahrscheinlich war dieses schwere Bombardement nicht so stark, wie wir bisher angenommen haben. Und das bedeutet, dass der letzte gemeinsame Vorfahr, also Luca, auch schon wesentlich früher gelebt haben könnte. Und woran merken wir das? Wie finden wir das heraus? Die heutigen Lebewesen weisen halt viele Parallelen auf. Und unter anderem nutzen alle heutigen Lebewesen den gleichen genetischen Code. Ja, also so wie unsere Gene geschrieben sind, zusammengesetzt sind, mit diesen Basenpaaren, das finden wir bei allen Lebewesen. Und das hat sicherlich einen Zusammenhang. Sowas geschieht ja nicht völlig zufällig. Ja, so. Also haben die Forscher dieser Studie den Stammbaum aller Arten zurückverfolgt. Bis zu den mutmaßlichen Anfängen. Und da findet sich der Studie zufolge ein Einzeller, der den heutigen Bakterien ähnelt. Und das Interessante ist, es könnte aber damals auch schon andere Lebewesen, so wie Viren, gegeben haben. Denn dieser Einzeller, dieser Luca, verfügt über ein Immunsystem. Das ist total interessant, weil wenn er allein gewesen wäre, wenn es wirklich der erste Organismus gewesen wäre, der lebt, dann hätte er kein Immunsystem gebraucht. Und die Natur macht solche Sachen nicht, wenn sie nicht notwendig sind. Da er aber eins hatte, zeigt sich, dass er nicht allein war. Ja. Hier kann man eine weitere sozusagen Vergleichbarkeit finden. Das Erbgut von Luca hat wahrscheinlich rund 2,75 Millionen Basenpaare. Das ist eine vergleichbare Größenordnung wie bei heutigen Einzellern ohne Zellkern, also die sogenannten Prokaryoten. Und dieses Immunsystem zeigt eben an, dass Luca sich bereits vor 4,2 Milliarden Jahren in einem Wettrüsten mit Viren befand, also so wie das heute auch ist. Ja, wie alle Lebewesen sind Viren ausgesetzt. Wir hatten zuletzt SARS-CoV-2, ja, der Covid-19-Virus, das ja auf der ganzen Welt verheerende Auswirkungen hatte. Und diesen Kampf Erbgut, Immunsystem gegen Viren gab es schon offenbar vor 4,2 Milliarden Jahren. Ich finde das sehr, sehr, sehr interessant. Und dazu kommt, dass das Erbgut von Luca enthielt bereits Gene für ein einfaches CRISPR-System. Was ist daran so besonders? Nach langer, langer Forschung hat die Menschheit eine Genschere erfunden, die sogenannte CRISPR-Cas, das wir benutzen können in der Biotechnologie als Genschere. Woher haben wir das? Wir haben uns in der Natur umgeschaut und haben gesehen, wie sich Bakterien gegen Viren wehren, die in ihr Erbgut eindringen. Und die benutzen eben dieses Verfahren CRISPR-Cas. Und unsere Wissenschaftler haben eben das Verfahren so weit kopiert und entwickelt, dass wir es in der Biotechnologie einsetzen können. Ja, also interessant, ja. Und was sich ja daraus auch noch erschließt, ist, dass wenn so früh in der Erdgeschichte, also quasi 400 Millionen Jahre nach der Entstehung der Erde schon, sich ein Ökosystem etabliert hat, also Luca und Viren zum Beispiel sind ja schon mal ein Ökosystem, denn Luca braucht ja auch Bedingungen, um zu leben, dann ist es ja nicht unmöglich, dass Leben in erdähnlichen Biosphären, also wo es Planeten, wo es so ähnlich ist wie auf der Erde, auch anderswo im Universum gedeihen könnte. Und das bringt uns ja wieder zurück zu der Frage, sind wir allein im Universum? Und es scheint, es könnte auch woanders Leben geben, wenn das unter solchen Bedingungen wie denen der frühen Erde entstehen kann. Großartig, oder? Das ist doch, also ich finde es großartig, solche Dinge zu lesen und zu sehen, wozu wir in der Lage sind, was wir herausfinden können. Und dass das Leben eben einen Weg findet und dass es nicht immer so ist, wie wir es vermuten. wie wir es aus unserer Ansicht heraus vermuten. Wie wir glauben, dass es sein muss, weil wir unser menschliches Wissen, unser menschliches Verhalten auf den Rest unserer Umwelt übertragen. Also wir haben ja über Anthropozentrismus gesprochen in einer frühen Folge. Und das ist so ähnlich mit unserem Verhalten, vor allen Dingen unserer Moral, unseren Ansichten und der Tierwelt. Ja. Ein Beispiel habe ich hier gefunden und ihr findet alle Artikel oder alle Links wie immer in den Shownotes. Was wissen wir eigentlich über gleichgeschlechtlichen Sex bei Tieren? Ja? Gibt es so etwas in der Tierwelt? Und die Frage ist dann natürlich, warum gibt es so etwas? Und die Antwort ist, in der Tierwelt ist gleichgeschlechtliches Sexualverhalten weit verbreitet. Warum wissen wir aber so wenig darüber? Weil wir es nicht erforscht haben. Ja? Es gibt kaum Forschung darüber und deswegen wissen wir davon nichts. Und es gibt also Forschende, die wollten verstehen, warum das so ist. Warum wissen wir so wenig darüber? Und sie hatten dann also Leute gefragt, die sich mit der Forschung über Primaten beschäftigen und auch noch Experten zu anderen Säugetierarten. Und das Ergebnis ist, dass die meisten sagen, ja, wir haben das schon beobachtet, dass es sowas gibt, gleichgeschlechtlichen Sex bei unseren Beobachtungsobjekten, bei den Tieren, die wir beobachten, aber Daten sammelt dazu keiner. Ne? Also warum? Ja, die Frage ist ja, warum nicht? Weil das hat ja auch was damit zu tun, wenn wir etwas erforschen, warum wir ein bestimmtes Verhalten von Tieren zum Beispiel, wenn die Forschungsgegenstand sind, warum wir dieses Verhalten eben nicht erforschen. Ja? Andere Teilnehmer der Studie gaben an, dass das sehr selten sei oder dass es eben keine Forschungspriorität hat. Ja? Aber es geht dabei nicht um Unbehagen oder soziopolitische Bedenken ihrer Forschung, sondern einfach eben, ist wohl nicht wichtig. Ja? Wahrscheinlich ist das eine Wahrnehmung der Menschen. Wir haben seit dem 19. Jahrhundert, seit das Verhalten von Tieren beobachtet wird, also genauer beobachtet wird, wissenschaftlich, hält sich wohl die Vorstellung in der Wissenschaft, dass gleichgeschlechtlicher Geschlechtsverkehr im Tierreich selten ist. Und daher unnatürlich. Ja. Und das hat sich natürlich dann ausgewirkt auf die Wahrnehmung. Hier sagt einer der Forschenden im Guardian, dass er denkt, dass dieses Bild korrigiert werden sollte. Denn wir können jetzt nach dieser Studie mit Sicherheit sagen, dass gleichgeschlechtliches Sexualverhalten im Tierreich weit verbreitet und natürlich ist. Ja. Hier zeigt sich wieder mal, wie die Sicht der Menschen auf die Tiere die Wahrnehmung beeinflusst, ne? Wie sehr wir uns für etwas anderes halten als der Rest der Biologie um uns herum, der wir ja entstammen und zu der wir ja gehören. Und wir Menschen neigen manchmal dazu, sozusagen unsere Biologie, unsere Umwelt, unsere biologische Herkunft etwas von oben herab zu betrachten, nach dem Motto, wir sind etwas Besseres. Ich denke immer, wenn ich in die Natur gehe, bin ich bestenfalls Futter. Ja, also warum soll ich etwas Besonderes sein? Ich bin weder so stark wie ein Gorilla, noch so schnell wie die schnellsten Tiere auf dieser Welt, sondern ich bin einfach nur ein biologisches Wesen. Und deswegen auch nichts Besonderes. Warum soll es, also das, was wir Menschen tun, und wir haben gleichgeschlechtlichen Sex, nicht auch Tiere genauso tun, und wir nehmen es ja auch wahr. Also wir haben zum Beispiel vor Hawaii Buckelwale beim Sex beobachtet, beide Tiere männlich. Wir haben Rhesusaffen gesehen, die offensichtlich in der sozialen Gemeinschaft auch gleichgeschlechtlichen Sex haben und das Einfluss auf diese sozialen Beziehungen hat. Und insofern scheint es nicht nur zu geben, sondern es scheint auch einen Sinn zu haben, den wir aber einfach nicht sehen wollen, weil wir das für unnatürlich halten und oder für seltsam, sage ich mal, seltsam. Ich will da keine Wertung reinbringen. Also spannend, die Neuigkeiten aus der Biologie zu Luca und zu Homosexualität bei Tieren. Und jetzt kommen wir zu den guten Nachrichten der Woche, und da hole ich nochmal, da kehren wir wie in einem Zirkelschluss nochmal zurück zum Anfang, denn wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich so zuhöre, was die politischen Akteure in diesem Land so von sich geben, dann höre ich immer wieder, dass Deutschland am Boden ist, dass wir deindustrialisiert werden, natürlich durch die Energiewende und durch die Koalition natürlich, ne, also die regierende Koalition, aber doch durch diese Ansichten, und das ist ja alles gar nicht notwendig mit dem Umweltschutz und mit dem Klima und so weiter und so weiter, weil deswegen also die Unternehmen abwandern. Wir haben schon eben gehört, über Bosch und über andere Firmen, MAN, dass das überhaupt nicht so ist, sondern dass die sich daran beteiligen, an den Technologien. Aber dieses Diffuse, jeder redet es nach, es wird wenig nachrecherchiert, die Journalisten korrigieren nicht, fragen nicht richtig, nach meiner Auffassung jedenfalls, fragen nicht richtig nach. Also wenn sich jemand hinsetzt und sagt, dieses Land ist am Boden, wir werden deindustrialisiert, die Firmen wandern ab und so weiter und so weiter, was man ja in vielen Talkshows hören kann, dann fehlt mir einfach die Frage, bitte, wo sind die Fakten? Bitte präsentieren Sie mal die Fakten. Wie viele Firmen, wann, wohin, warum? Es kommt nicht. Also ich finde das schade im politischen Diskurs, weil das so in Richtung Amerika geht, in Richtung Fake News, in Richtung Meinungen statt Fakten. Ich finde Meinungen wichtig, aber sie sollten sich doch aus Fakten bilden. Und wenn ich danach gefragt werde, wie kommst du zu dieser Meinung, dann sollte ich doch auch die Fakten dazu präsentieren können. Das scheint so nicht zu sein. Deshalb kommen wir jetzt zu einer guten Nachricht. Und zwar hat der Präsident der Deutschen Bundesbank, also jetzt kein unwichtiger Akteur in der deutschen Wirtschaft, sich geäußert, weil die eben Wirtschaftslobbys und damit verbundene Parteien waren immer wieder davor, dass Firmen aus Deutschland abwandern. Und der Bundesbankpräsident Joachim Nagel sieht dafür keine Anzeichen. Ja? Er sieht dieses Szenario nicht, dass deutsche Unternehmen in Scharen das Land verließen. Ja? Das ist ein Narrativ. Und dieses Narrativ, so sagt er, mit der Deindustrialisierung ist aus den Daten, die wir sehen, schwer ableitbar. Die Wirtschaftsstruktur in Deutschland sei so schlecht nicht, sagt er. Zum Beispiel Pharmabereich, Chemie. Da wird ja oft vermutet, dass da große Abwanderungen stattfinden, aber die kann man nicht sehen. Ja? Jeder erzählt es irgendwo, irgendwie, aber wenn man dann mal nachschaut, findet man wenig Evidenz dazu. Wir wissen, in der Wissenschaft ist Evidenz die Währung. Ja? Also das ist sozusagen der Stand der Forschung. Ist nun alles gut, wird er gefragt. Ist jetzt alles Paletti? Nein, sagt er, das ist es nun auch nicht. Aber wir haben andere Herausforderungen. Wir haben Herausforderungen bei der Bürokratie. Wir haben Herausforderungen bei der Digitalisierung. Wir haben natürlich im Moment auch kein besonders starkes Wirtschaftswachstum. Der Bundesbankpräsident hätte gern wieder eine 2 vor dem Komma. Wir sind im Moment für das Jahr 2025 prognostiziert bei 1,1. Also unterm Strich sagt er, es ist nicht so, dass wir nichts zu tun hätten. Aber, und das gefällt mir gut, wir dürfen uns auch nicht schlechter machen, als wir in Wirklichkeit sind. Denn dieses Herumerzählen, dieses diffuse Wabern, wie schlecht alles ist und so weiter, das begegnet mir auch immer wieder im persönlichen Bereich. Hatte mich gerade letzte Woche mit jemandem unterhalten, da wo ich arbeite, der mir erzählt hat, dass alles schlecht ist. Es ist alles schlecht und das liegt alles an der Politik. Und ich denke immer so, erstmal ich selber, ne, so im Rahmen, ich kann nichts dafür, dass dein Leben schlecht ist. Und das ist hier so ähnlich. Also dieses diffuse Rumwabern, ja, macht erstmal schlechte Laune, das ist ja klar. Ja, aber auch es macht bei vielen Menschen auch so, ja, da kann man ja auch nichts tun. Ne? Die da oben, die machen, was sie wollen und die wollen unser Land deindustrialisieren und die wollen ihre woke Politik durchdrücken und so weiter und so weiter. Nee, so ist es nicht. Also, das ist der Bundesbankpräsident, der hat Zahlen aktuelle, der weiß, was zu sagen ist und der weiß, wie der Stand ist. Es gibt Aufgaben, ja. Ich habe extra nochmal nachgeguckt, weil ich mir da nicht sicher war. Ja, Deutschland liegt im oberen Drittel bei den Energiepreisen der ganzen Welt. Das ist tatsächlich so. Warum ist das so? Das liegt daran, weil die Kosten, die die Energiewende mit sich bringt, irgendwie auch bezahlt werden müssen. Und die Alternative dazu wäre ja, okay, wir senken den Strompreis wieder und nehmen die Kosten für die Energiewende raus Und Energiewende bedeutet hier nicht nur einfach grüne Energie zu erzeugen, sondern auch auszubauen, ne? Also Leitungen zu bauen, wie die Links, die von Norddeutschland nach Süddeutschland führen, in die Industriegebiete von der Küste, wo der Wind weht. Das gehört ja alles dazu. Und das ist ja auch nichts, was für immer da ist. Irgendwann werden wir damit fertig sein, mit diesen Investitionen. Und dann können wir sehr günstig Strom erzeugen, ihn überall hinleiten, wo er gebraucht wird. Wir sind mitten in einer Umwandlung. Also das ist für mich keine Alternative. Und ich selber mit meinem eigenen privaten Stromvertrag bezahle im Moment wieder so viel wie vor 2021. Mal lade damit mein Elektroauto und bin damit mit der Situation jetzt wirklich nicht unzufrieden. Also unterm Strich, der Bundesbankpräsident sagt, wir dürfen uns nicht schlechter machen, als wir es in Wirklichkeit sind. Das kann ich mich nur anschließen. Lasst uns doch mal die guten Dinge nach vorne nehmen. Lasst uns die guten Nachrichten verkünden und dann lebt sich die Laune in diesem Land auch wieder. Und dann kann auch dieses sich angiften, was ich hier eben so gerade in den sozialen Medien beobachte, wieder aufhören. Das wäre schön. Das wäre wirklich schön. Ja. Genau, und dann kommen wir am Schluss, wir sind jetzt nämlich am Schluss angekommen, zu meinem Versprechen mit dem Katzenvideo. Wir hören mal ein bisschen zu, wenn zwei Katzen einen Podcast machen, wie sich das anhören könnte. Und ich muss eben nur den Augenblick abpassen, dass wir hier laden. Gehe ich mal wieder raus aus diesem Katzenpodcast. Ist das nicht großartig? Ich habe sehr gelacht, als ich das gesehen habe. Auch den Link findet ihr dann in den Shownotes zu der Episode. Und vielen Dank bis hierher, wenn ihr mir zugehört habt. Danke, dass ihr dabei wart. Beim nächsten Mal ist Ute wieder dabei und dann gibt es wieder ein Gespräch und keinen Monolog wie in dieser Sendung. Wenn euch die Themen interessieren, biete ich nochmal an. Schreibt mir gerne, schreibt uns gerne. In zwei Wochen gibt es wieder eine Sendung, die wir gemeinsam mit Themen füllen, Ute und ich. Und da freue ich mich auch sehr darauf. Und jetzt kann ich sagen, das war sie, die Folge 17 von Erwachsenen, der Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch weiterhin einen schönen Sommer und bis in zwei Wochen. Macht's gut. Tschüss.